Profil Podcasts.
Also wir haben eine sehr, sehr bewegliche Situation. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber die Bundesregierung hat, das schon sei schon der Gutangabe erwähnt, den niedrigsten gemeinsamen Wert, also gemeinsam halt über 50%, seit dem August 2019. Ob das jetzt eben nachhaltig ist oder nicht, werden wie immer die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Heute bin ich mit Meinungsforscher Peter Haig wieder über Zoom verbunden. Die aktuellen Lockdown-Bestimmungen zwingen uns quasi ein bisschen dazu. Guten Tag, Herr Haig.
Schönen guten Tag.
Es gibt aber wieder eine aktuelle Sonntagsfrage. Jetzt ist natürlich letzte Woche wahnsinnig viel passiert. Es gab letzten Montag den Terroranschlag in Wien, der ganz Österreich erschüttert hat. Jetzt war Anfang der Woche, letzter Woche nicht ganz klar, ob die aktuelle Umfrage überhaupt stattfinden kann. Was waren da so die Rückmeldungen?
Naja, wir haben die Umfrage ja wie immer am Montag zum Mittag gestartet. Und dann gab es eben diesen unsäglichen Terroranschlag. Und wir haben uns dann eben kurzfristig mal überlegt, ob es überhaupt noch den Menschen zumutbar ist, die Befragung durchzuführen, und haben uns dann mit Profil abgestimmt und dann auch mit der Feldleitung abgestimmt, und wir haben uns dafür entschieden, die Umfrage fortzusetzen und auf das Feedback aus dem Feld abzuwarten. Und das war sehr, sehr interessant, denn die Befragten haben sich überhaupt nicht irritiert gezeigt. Also es gab dann nicht die Rückmeldung, mit der wir eigentlich ein bisschen gerechnet hatten, so nach dem Motto: Seid ihr wahnsinnig, wie könnt ihr jetzt eine Umfrage machen zu diesem Zeitpunkt? Also das war überhaupt nicht der Fall, und dementsprechend haben wir uns entschlossen, diese Umfrage einfach fertigzustellen.
Jetzt war ja nicht nur an diesem Montag, dem 2. November, dieser Terroranschlag in Wien. In der Nacht ist dann der zweite Lockdown, dieser Herbstlockdown, in Kraft getreten. Die Kanzlerpartei ÖVP hat ja im Frühjahr, im März, in dieser ersten großen Krisenzeit, konnte sie stark zulegen. Jetzt verliert die ÖVP 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Oktober. Können die Türkisen aus dieser aktuellen Krise nicht profitieren, also da positiv hervorgehen daraus?
Also das wäre jetzt natürlich zu kurz gegriffen, schlicht und ergreifend deshalb, weil auch wenn wir keine irritierten Befragten hatten, so ist es doch eine sehr, 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 sehr bewegte Zeit. Dementsprechend würde ich diese Ergebnisse nicht auf die Apothekerwahl legen. Die ÖVP hält halt bei 38%, hat um 2 Prozentpunkte nachgegeben, hat aber noch immer das Corona-Vorkrisenniveau. Insofern ist das vorerst mal keine problematische Situation. Die Frage ist, wie wirkt sich denn die BVD-Geschichte und diese Behördenpannen, salopp formuliert, die sich im Terroranschlag zutage gefördert haben, wie wirken sich die möglicherweise auf den Innenminister und auf die ÖVP aus? Aber grundsätzlich würde ich mal aus Sicht der ÖVP jetzt nicht in Panik verfallen. Bei den Grünen ist es etwas anders. Bei den Grünen sehen wir schon seit 2 bis 3 Monaten ein leichtes Nachgeben der Partei. Also sie halten jetzt bei 12%. Im August waren das noch 16%. Das Interessante ist, wir wissen es eigentlich nicht, oder wir haben keinen konkreten Anhaltspunkt, warum es denn mit den Grünen derzeit ein bisschen bergab geht. Das kann natürlich einer gewissen Stimmungslage geschuldet sein, die sich aus der Wien-Wahl speist und aus den doch nicht mehr ganz so souveränen Auftritten von Minister Anschober. Insofern nicht ganz so souverän, weil man immer wieder nachjustieren muss jetzt in dieser Krise. Und vielleicht doch, wie Bundeskanzler Kurz schon vor einigen Wochen gefordert hat, vielleicht einmal gleich mal schnell und härter zu reagieren. Das heißt, also wir haben eine sehr, sehr bewegliche Situation. Ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber die Bundesregierung hat, das schon sei schon der Gutangabe erwähnt, den niedrigsten gemeinsamen Wert, also gemeinsam halt über 50%, seit dem August 2019. Ob das jetzt eben nachhaltig ist oder nicht, werden wie immer die nächsten Wochen und Monate zeigen.
Ja, sie kommen gemeinsam nur noch auf 50%, und das gab es halt wirklich schon länger nicht mehr, wie Sie bereits gesagt haben. Schrillen da schon irgendwo die Alarmglocken?
Nein, da würde ich nicht sagen, dass die Alarmglocken schrillen, weil es ist eine Krisenzeit, es ist die permanente Krisenzeit. Da geht es mal rauf, da geht es mal runter. Das haben wir im letzten Jahr ganz eindrucksvoll gesehen. Abgesehen davon muss sich eine Regierung auch davon ein bisschen distanzieren von den Umfragewerten. Man kann nicht permanent auf Umfragen schauen, man muss seinen Weg gehen. Die Erfahrung zeigt auch, dass wenn man aus Sicht der Bevölkerung einen richtigen Weg einschlägt und auch bei seiner Meinung bleibt und seine Überzeugungen sowohl politischer Art als auch technischer Art, also jetzt bei der Umsetzung der Krise, verfolgt, dann ist das meistens von Erfolg gekennzeichnet. Und insofern würde ich an der Regierungsparteienstelle das tun, was man immer machen sollte in solchen Situationen, ruhig weiterarbeiten.
Es ist natürlich schon ein Problem der Regierung, dass wir jetzt gerade in diesem zweiten Lockdown sind. Jetzt haben wir uns Wochen und Monate lang anhören können, dass es Ziel ist, der Bundesregierung gerade diesen Lockdown zu vermeiden. Wie schlägt sich das bei den Österreicherinnen und Österreichern nieder?
Naja, also grundsätzlich ist es so, dass die Menschen schon Verständnis dafür haben, dass es diesen zweiten Lockdown gibt. Es ist so, dass die Menschen viele Regelungen mittragen, dass sie Verständnis haben auch für die Ausgangsbeschränkungen, also die halten 55% für angemessen. Also es ist nicht so, dass es hier eine Bestimmhaltung gibt von Seiten der Bevölkerung. Die Frage, die sich die Bundesregierung stellen muss, ist, wieso hat es die Bevölkerung in den letzten Monaten oder Wochen so locker genommen? Und da ist sicher diese Ankündigung mit Ende August Licht am Ende des Tunnels und wir werden einen Impfstoff bald haben, der möglicherweise vielleicht sogar wirklich bald kommt, aber das war einfach wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Aber grundsätzlich haben die Menschen Verständnis für die Vorgehensweise der Politik und irgendwann schlägt auch die normative Kraft des Faktischen zu. Wenn sich der Chef der Intensivstationen Österreichs hinstellt und sagt, wir kommen an Kapazitätsgrenzen her, dann sind wir halt an Kapazitätsgrenzen. Also da brauchen wir nicht mehr diskutieren, Maske ja, nein, wie viele Infizierte von wie viel Getesteten oder umgekehrt. Also diese ganzen Diskussionen sind dann Makulatur. Wenn uns die Betten und die Pfleger und Pflegerinnen und Ärztinnen und Ärzte quasi ausgehen, dann muss man handeln.
Das heißt, die Meinung ist jetzt nicht, dass die Regierung die Kontrolle über die Pandemie verloren hat.
Naja, es gibt schon einen Teil, die sagen, man hat die Kontrolle über die Pandemie verloren, denn sonst bräuchte ich ja keinen Lockdown. Aber das ist eine 50-50-Positionierung. Aber man kann sowieso nicht anders agieren. Also der Teil der Bevölkerung, der sagt, naja, das stimmt ja alles nicht, der ist wirklich sehr gering. Problem ist eher, dass die Menschen wenig Verständnis haben für diverse Detailbereiche dieser Pandemie. Also, warum müssen Kulturstätten, Sportstätten, Gastronomie sperren und auf der anderen Seite aber die Kirchen, Synagogen und Moscheen offen bleiben? Das sind dann, da fehlen dann Erklärungsmuster und Inhalte der Bundesregierung, die das plausibel darlegen. Aber im Großen und Ganzen sind sich die Menschen der Lage schon bewusst.
Jetzt auffällig bei der aktuellen Sonntagsfrage ist auch, dass die FPÖ nach dem Desaster und dem Absturz bei der Wien-Wahl auf Bundesebene wieder um 3 Prozentpunkte zulegen konnte. Die kommen jetzt sogar schon wieder auf 16%. Ist das dem zweiten Lockdown geschuldet? Ist das diesem unsäglichen Terroranschlag geschuldet?
Es ist, glaube ich, einer ganz normalen Schwankung statistischer Art und Weise geschuldet. Schlicht und ergreifend deshalb, weil im September lagen die Freiheitlichen bei 16%, dann kam die Wien-Wahl. Wir haben direkt danach abgefragt, mag sein, dass das einen Grund oder der Grund war, warum man auf 13% hinuntergegangen ist. Jetzt ist man wieder auf den 16% von vorher. Ich würde das nicht überbewerten. Aber es wird schon spannend werden, wie die Gruppe jener, die den Lockdown und grundsätzlich den Handlungen der Politik gegenüber der Pandemie besonders kritisch gegenüberstehen. Und das ist das sichere Sammelbecken der Freiheitlichen, das auf der einen Seite. Und dann halt jene, die bezüglich Terroranschläge vermeinen, eine ganz, ganz große Problemstelle bei der ÖVP zu sehen. Und auch das wäre Sammelbecken der Freiheitlichen Partei. Das wird interessant zu sehen, ob die Freiheitliche Partei diese Situation und diese thematische Gemengelage für sich nutzen kann. Solange aber die Partei selbst ein bisschen dahin meandert, wie sie es jetzt noch immer macht, wird sie einfach Probleme bekommen. Das heißt, man muss wahrscheinlich die Führungsebene schon einmal klären und sagen, wer hat denn hier das Sagen?
Jetzt müssen wir natürlich auch über die größte Oppositionspartei kurz reden, die SPÖ. Die konnte ja jetzt in den letzten Monaten immer leicht zulegen. Jetzt verliert sie wieder nicht signifikant 1 Prozentpunkt, kommt auf 21%. Ist da aktuell einfach nicht mehr zu holen?
Naja, es ist natürlich für die SPÖ keine leichte Situation, weil sie gefangen ist zwischen Oppositionspolitik und staatstragender Haltung. Das hat man gesehen bei der Verordnung eben zum zweiten Lockdown, dass die Sozialdemokratie Kritik geäußert hat, aber dann trotzdem es mitgetragen hat. Das ist ehrenwert politisch gesehen, weil man zeigen möchte, man möchte gewisse Dinge einfach mittragen. Ist aber, was die Oppositionsarbeit betrifft, nicht förderlich, weil sich dann die Wähler und Wählerinnen in diesem Fall wenig auskennen. Also bin ich jetzt auf Regierungsseite oder bin ich nicht auf Regierungsseite? Das sind Neos und Freiheitliche Partei klarer. Das ist einfach eine derzeit sehr, sehr schwierige Situation für die SPÖ. Und man wird sehen, wie sie das weiter handhaben wird. Im Gegensatz zur Bundespartei fährt zum Beispiel Hans-Peter Doskozil einen ganz, ganz klaren Oppositionskurs gegenüber der Bundesregierung derzeit. Das schärft natürlich Profil. Frage, ob die Bundespartei auch so einen Weg gehen möchte. Bis dato hat sie sich eher für den staatstragenden Weg entschieden.
Ich glaube, über die Kanzlerfrage, wir wollten es heute ja den Podcast ein wenig kürzer halten, müssen wir heute wahrscheinlich nicht wirklich reden. Sebastian Kurz bleibt bei 40%, bewegt sich diesmal gar nicht und hat weiterhin keine Konkurrenz. Wollen Sie dem irgendwas hinzufügen?
Naja, wir können einfach nur sagen, das ist alles wie gehabt. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass er derzeit keine Konkurrenz hat. Das ist so. Und solange das so ist, werden auch seine Werte in lichten Höhen bleiben.
Vielleicht können wir noch ganz kurz über die Neos sprechen, über die Pinken. Die sind ja seit der Wienwahl auch im Aufwind. Sie sind ja in Koalitionsverhandlungen mit SPÖ Wien, konnten dort zulegen, sind jetzt schon bei 10% und könnten auch den Grünen mittlerweile zur Konkurrenz werden, liegen nur noch 2% hinter denen. Muss ich Grün vor Pink fürchten?
Naja, ich würde mich als Partei grundsätzlich nicht für eine andere Partei fürchten, aber es ist natürlich so, dass insbesondere beim Bildungsthema jetzt in dieser Situation, wo es auch darum geht, Schulen sperren, ja, nein, natürlich die Neos einen USP haben, weil das eigentlich ihr Thema ist. Und wenn jetzt die Grünen möglicherweise Schulschließungen zustimmen, dann könnte das natürlich auch dazu führen, dass sich vielleicht der ein oder andere Grünwähler, der gegen Schulschließungen ist, vielleicht eben den Neos zuwendet. Die Neos haben es natürlich leicht, sie sind Oppositionspartei und sie füllen diese Rolle derzeit gut aus, also eben im Gegensatz zur SPÖ, die eben staatstragend agiert, sind die Neos nicht gewillt, hier der Bundesregierung die Flanke zu machen und verweist in einer ganz klaren Oppositionskommunikation immer auf die Fehler aus ihrer Sicht der Bundesregierung und dadurch sammeln sie Wähler und Wählerinnen ein und ja, wie gesagt, natürlich hat sie die Koalitionsverhandlungen in Wien jetzt auf eine andere Wahrnehmungsebene gehoben und insofern macht die Neos derzeit sehr, sehr viel richtig.
Das war es auch schon zur aktuellen Sonntagsfrage. Eine Abschlussfrage hätte ich noch, weil es war ja die letzte Woche war ja nicht nur im Zeichen von Terror in Wien vor dem zweiten Lockdown und es gab ja auch noch die US-Wahl. Haben Sie diese Tage auch vor den Dauerschleife-Sendungen von CNN und Fox News verbracht?
Nein, das habe ich nicht getan, weil schlicht und ergreifend klar war, irgendwann kommt man in eine Ebene hinein, wo man nur noch Fläche füllt, nämlich medial gesehen, weil solange nichts klar ist, ist nichts klar. Im Übrigen möchte ich da wieder einmal einerseits die Lanze für die amerikanische Meinungsforscher brechen, auf der anderen Seite den Kollegen da drüben einen Tipp einmal mitgeben. Wir haben uns das nämlich noch am Sonntag vor der Wahl angesehen und haben gesehen, dass bei jedem einzelnen Bundesstaat sind wir die Umfragen durchgegangen und da hat sich gezeigt, dass von 11 Bundesstaaten von 50 kann man in 11 nicht sagen, wie es ausgeht. Und da haben wir uns wirklich nicht einmal angeschaut, wer ist vorne oder sonst was, sondern schlicht und ergreifend haben wir nicht gewusst, haben wir gesagt, bei 11 Bundesstaaten kann man es nicht sagen. Bei den anderen 39 kann man es sagen und dann haben wir die Stimmen zusammengezählt. Und dann haben wir gesehen, aha, Biden hält bei 249 Fixstimmen. Aber es fehlt halt leider Gottes 21. Und so müsste man es in Zukunft auch sagen. Und es ist ja wirklich so eingetreten, in jenen 11 Staaten, wo wo die Umfragen non-liquid, nicht entscheidbar gesagt haben, ist es auch tatsächlich knapp geworden. Pennsylvania, Georgia, wo auch immer. Und wenn jetzt die Kollegen da drüben mit diesen dämlichen Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufhören würden, dann wäre es viel einfacher für sie. Also sie könnten hergehen und sagen, also wie der Kollege Hayek schon in Österreich gesagt hat, 249 Fixstimmen für Biden, 100 schlag mich tot für Trump, aber er ist erst dann Präsident, wenn er 21 zusätzlich hat und wir können über diese 11 Bundesstaaten aber keine Aussage treffen. Und damit wäre alles gesagt gewesen. Aber dieses permanent Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen, die dann darin münden, dass Nate Silver sagt, naja, aber auch eine 13-prozentige Wahrscheinlichkeit für Herrn Trump heißt auch, dass er zu 13% Präsident werden kann, ist eine Nullaussage. Ja? Also, liebe Kollegen, macht es so wie in Österreich, gescheite Umfragen und vorsichtig argumentieren, dann seid ihr on the safe side.
Ich hoffe, die Kollegen von CNN werden auch bald den Profil-Podcast zitieren.
Ja, ganz sicher.
Lieber Herr Hayek, ich danke für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns im Dezember wieder bei Ihnen im Büro treffen können, in der Wiener Innenstadt und nicht nur hier virtuell über Zoom.
Ja, ich hoffe auch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.